Das ist jetzt natürlich noch ein dickes Brett, was wir jetzt hier zu bohren haben, ne?
Ach Gott, ja.
Junge, Junge, Junge.
Junge, Junge, Junge. Stellst mir auch eine Pizza mit? Mhm.
Also böse Zungen könnten jetzt behaupten, wir hätten diese kleine Asia-Reihe eigentlich nur gemacht, um jetzt Silence einzuleiten.
Und danach ist Schweigen.
Also die Portugiesen hätten gar nicht dahin gehen dürfen, ja. To begin with. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Heute reden wir über den Film, über den wir eigentlich schon seit jetzt 3 Jahren reden wollen.
Ja, und auch hin und wieder mal reden.
Genau, wir haben ihn schon unzählige Male hier schon erwähnt.
Ja.
Ein Film, der zum Spätwerk von Martin Scorsese gehört, unserem, man kann fast schon jetzt sagen, unserem Lieblingsregisseur. Ja. Wir haben schon sehr Filme von ihm hier besprochen, weil er ja auch als der katholische Regisseur Hollywoods gilt.
Ja.
Aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass Scorsese damals gesagt hat, es gibt noch eine Geschichte, die ich erzählen will.
Mhm.
Und das ist dieser Roman von Endo Shusaku, der Japaner ist, Katholik. Das sei noch dazu gesagt, und der in den 60er Jahren ein Buch geschrieben hat, das den japanischen Titel, ich sage es jetzt nicht, aber Schweigen heißt er, oder Silence auf Englisch. Und da hat Martin Scorsese gesagt, das ist die einzige Geschichte, die ich noch erzählen will. Scorsese hat danach dann noch einen Film gemacht, über den wir auch schon hier in der Runde gesprochen haben. The Irishman.
Mhm.
Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Aber das war immer der Film, von dem Scorsese gesagt hat, das ist jetzt mein Abschluss. Er hat mutmaßlich, zumindest behauptet er das, über 20 Jahre lang daran gearbeitet, diesen Stoff zu verfilmen. Ich vermute mal, dass damit auch zu tun hängt, dass ihm der Stoff so wichtig war, dass er das auch sehr sorgfältig machen wollte. Also böse Zungen könnten jetzt behaupten, wir hätten diese kleine Asia-Reihe eigentlich nur gemacht, um jetzt Silence einzuleiten. Denn dieser Film fällt ein bisschen aus der Reihe, denn es ist zwar ein Film von einem westlichen Regisseur, mhm. aber das adaptierte Drehbuch, wenn man so will, liegt eben einem autochthonen Autor vor.
Ja? Kann man sagen, zwischen den Welten? Nee, kann man nicht. Das würde ich gerne vorwegschieben, wenn wir darüber sprechen. Haben wir in den beiden vorherigen Folgen immer darüber gesprochen, das ist die westliche Perspektive auf eigentlich eine östliche Kulturvorstellung, Fantasie teilweise oder Interpretation. So. In diesem Fall ist das ja nicht so. Und auch das hatte ich beim letzten Mal mit angedeutet. Die Vorstellung herrscht ja gerne vor, dass Christentum sei eine europäische oder zumindest eine Sache der westlichen Welt. Filme wie Silence und The Mission, die etwas von Missionsgeschichte erzählen und gerade die jesuitische Perspektive dabei aufmachen, mögen aber dem interessierten Zuschauer oder der interessierten Zuschauerin aufzeigen, dass Katholizität nicht nur Kultur ist, sondern eine Glaubensüberzeugung, die Wurzeln schlagen kann in Kulturen und das eben auch getan hat. Also wenn der Autor von Stille, also die Vorlage, nee, Schweigen, so. Der Autor dieser Vorlage als Japaner und Katholik schreibt, dann schreibt er nicht aus zwei Welten, sondern aus seiner ureigensten einen und einzigen, ja. Und muss sich tatsächlich viel mehr dann in die westliche Kulturgeschichte, nämlich die der Jesuiten aus Europa, hineindenken und aus seiner japanischen Geschichte herausdenken, die einen wichtigen Kreuzungspunkt mit der europäischen hatte, wo sich das Schicksal auch der Religionsgeschichte Japans mit entschieden hat.
um jetzt nochmal auf die Einleitung zurückzukommen, ja. Uwe, wir sind jetzt in der Zeit nach, in der Zeit vor der erzählten Zeit aus dem Film The Last Samurai. Das feudale Japan hat sich nach einer anfänglichen Zeit der Öffnung,
ja,
und auch einer relativen, also einer Zeit relativer religiöser Toleranz gegenüber westlichen Händlern und Missionaren wieder abgeschottet. Und
gerade aufgrund von Konflikten mit den damals beginnenden Kolonialmächten.
Genau, also heute weiß man, das war jetzt kein genuin japanisches Interesse, die dazu geführt hat, sondern die, ja, Engländer und die Niederländer haben da fleißig mitgeholfen. Also diese kleine Vorgeschichte erklärt, warum es eben in dem Film bereits christliche Gemeinden in, ja, Japan gibt, die in den Untergrund gedrängt, ja, sind und das heimlich Christen sind. Ja. Im Mittelpunkt stehen die beiden Jesuitenpaters, die den Auftrag haben, einen mutmaßlich abtrünnigen Pater, der auch, ja, noch ursprünglich mal ihr Lehrer und spiritueller, ja, Führer gewesen ist, ist abgefallen, mutmaßlich abgefallen, mhm, und sie sollen dahin und den finden und rausfinden, was passiert ist.
Ja.
Und erleben dort eine tiefe Frömmigkeit, die diesen jesuitischen Missionaren selbst befremdlich erscheint. Mhm. Also die beiden sind auf der einen Seite sehr beeindruckt von dem Glauben. Und auf der anderen Seite fragen sie sich auch, ist das jetzt wirklich alles so richtig, was wir hier machen und was die machen? Die verstehen eigentlich kaum ein Wort, wenn wir hier mit denen die Messe feiern. Ist dann eigentlich alles so, mhm, im Sinne des Erfinders, ja, mal platt gesagt. Und was natürlich sehr eindrücklich ist in dem Film, ist die ausführlich gezeigte Form der Christenverfolgung in, ja, in Japan. Und ein sehr ausgeklügeltes System von Foltermethoden, die dann auch hängen bleiben, wenn man den Film sieht. Ja, das ist jetzt nichts für so ganz schwache Gemüter.
Nee, sehr ausgefuchst, was sich Menschen so ausdenken können.
Genau. Und auch in ihrer Perfidität dazu führen, dass ja letztendlich dann auch die entsandten Missionare ja eben ihrem Anspruch nicht mehr gerecht werden. Einer stirbt und der andere wird dann nachher selber zum Abtrünnigen, wenn man so will.
Wenn man so will.
Aber der Punkt, an dem sich jetzt die Diskussion entspinnt, die ja auch theologisch die Diskussion im Film tiefgehend geführt wird, mhm, gehört das Christentum zu Japan. Interessant vor dem Hintergrund, dass wir hier in Deutschland die Diskussion geführt haben, wenn Politiker gesagt haben, der Islam gehört zu Deutschland, der Islam gehört nicht zu Deutschland.
Ja.
Sehen wir in dem Film die Perspektive von einem Land, in diesem Fall Japan, das sagt, da ist eine Religion, die gehört hier nicht, die passt nicht zu uns. Und auch wenn ihr anderer Meinung seid, aber das passt hier einfach nicht. Und das Ganze wird dann unterstrichen, dann in diesem theologischen Streitgespräch. Liam Neeson spielt den Pater Ferreira, den alten ehemaligen Lehrer, der schon länger dann als Abtrünniger und in Japan lebt. Und dann seinem ehemaligen Schüler, Pater Rodriguez, erklärt am Hand der Sonne, dass das Wort Gott und das Wort für Sonne, also die japanische Kultur, gar nicht die Anknüpfungspunkte hat. Also wenn man in der Biologie würde man jetzt sagen, die Japaner haben gar keine Enzyme, wo man andocken kann. Das ist die Behauptung. Ja. Abstrahiert gesagt, es gibt Kulturen, in dem Fall jetzt des Films, im Falle Silence ist es die japanische,
ja,
Kultur, da kann das Christentum einfach nicht andocken. Wenn man das trotzdem versucht, dann entsteht so etwas seltsam Anmutendes, was ja auch für die beiden, das, ne, sei der Fairness halber dazu gesagt, eben für die beiden Missionare ja auch eben befremdlich wirkt. So, und diese Frage steht im Raum. Und diese Frage bleibt dann auch im Film letztlich ungeklärt. Ja? Das ist die eine Frage. Die andere Frage, die auch ja den Titel Silence erklärt, ist die Theodizee-Frage, warum, ja, schweigt Gott, deshalb der Titel Schweigen,
richtig,
warum schweigt Gott angesichts dieses Leides, das seine gläubigen Jüngerinnen und Jünger in der Verfolgung erleiden müssen.
Ja.
Also die Frage, die sich ja schon die frühe Kirche gestellt hat, die sich sogar
Christus
am Kreuz. in den biblischen Texten des Neuen Testamentes widerspiegelt.
Genau diese Fragen exerziert der Film natürlich durch. Aber zuerst einmal noch rückgreifend auf das, was du gerade gesagt hast, das ist ja was Fremdes, das passt einfach nicht dazu. Dieses biologistische Bild mit den fehlenden Enzymen fand ich schön.
Ja. Also die Spike-Enzyme weiß jetzt heute jeder, was das ist.
So, genau.
Ja? Die fehlen da einfach.
Die fehlen da einfach, das ist dann so. Ne? Aber auch Japanerinnen und Japaner sind Homo sapiens sapiens. Und das ist meines Erachtens die einzige Voraussetzung, die man braucht, um die frohe Botschaft zu verstehen. Und die Geschichte des Christentums hat das hinlänglich bewiesen. Von der Urkirche breitet sich das Christentum in unterschiedlichste Räume aus. Ägypten, Äthiopien, andererseits aber Griechenland, den Westen Europas. Und macht natürlich etwas dort mit den Menschen, mit den Kulturen, auf die es trifft. Die interpretieren das eigenständig. Es wird überall was anderes. Christsein in Europa des 12. Jahrhunderts bedeutet etwas anderes als Christsein in Nigeria des 18. Jahrhunderts und so weiter. Und das gab es jeweils. Oder als Malabare in Indien oder sowas. Das soll ja heißen, das Christentum ist nichts, was nur aus einer Kultur in einem kleinen Kreis existieren kann. Aber es war schon immer darauf angewiesen, per Auftrag und per Grundverständnis sich auszubreiten. Denn es ist eine Botschaft, die nicht geheim bleiben darf. Gott ist und er ist treu und er steht dir gegenüber und sagt dir zu, dass er bei dir bleibt. So, das ist sowohl Anknüpfungspunkt des ersten Problems, kann man das in Japan anbringen oder verstehen das? Und des zweiten Problems, warum schweigt Gott eigentlich? Ist er denn noch da? Hält er sein Versprechen eigentlich im Leid? Dieser Film fordert beide Fragen heraus. Die erste, würde ich sagen, ist zumindest historisch, ist natürlich völlig klar, warum sollte denn ausgerechnet in Japan das nicht gehen? Die Tatsache, dass es überzeugte Christen auch in Japan gab und gibt und übrigens auch über die Jahrhunderte der Abschottung Untergrundgemeinden gab, die sich dann, als Japan wieder geöffnet hat, gemeldet haben, gesagt haben, hier, wir uns gibt's noch.
Übrigens ein kleiner Einschub. Mit Blick auf die Situation der Kirche in Europa heute, interessanterweise, wenn wir über Ämterverständnis nachdenken und über die Rolle von Geistlichen, also von Priestern in der Gemeinde, man hat dann im 19. Jahrhundert auf japanischen, den Hauptinseln vorgelagerten kleinen Inseln Gemeinden gefunden, die seit 300 Jahren ganz Christen recht, sind und ganz hervorragend ohne Priester ausgekommen sind.
Ups. Aber ja, genau, die Not machte erfinderisch und so wie immer hat sich das Christentum angepasst. Aber die frohe Botschaft hat da irgendwie als Gemeinde überlebt. Schon sehr schön fand ich in dem Film dieser Hinweis auf die Sonne, guck mal da. Und das Erste, was mir einfiel, ist, dass auch ein Kaiser Konstantin den Christus mit der unbesiegbaren Sonne synkretistisch erst einmal verbunden hat. Und erst nach und nach dann dahin kommt, dass es eine eigene theologische Schule gibt, dort vermittelt auf Konzil oder den Vorsitz in Konzilien hat, das auch als seine Reichspolitik sieht und benutzt und so weiter.
Da wäre doch das Spike-Enzym.
So, genau, da wäre das doch. Also so ist es nicht. Und es bleibt dann eben Ausrede zu sagen, ja, das kannst du dir nicht beibringen. Wir haben auch gerade eine Debatte über kulturelle Aneignungen. Mhm. Die haben ihre Schattenseiten, aber andererseits ist schon immer der Austausch von Kulturen, von Gedanken, von Waren, von Ritualen und so weiter, hat eigentlich auch immer erst das Vorankommen von Zivilisationen befördert. Also wenn kulturelle Aneignung ausschließlich ein negativer Begriff wäre, dann hätten wir alle in unseren Höhlen bleiben müssen. Das andere ist die Stille, das Schweigen Gottes. Was ich aber, so hart der Film ist und auch ausgeht, meines Erachtens, als ganz tröstlich empfunden habe. Denn ich habe das so verstanden. Da musst du mir sagen, ob du den Punkt auch so sehen kannst, dass das Schweigen so langsam im Ende des Filmes eigentlich zum bleibenden Mantel Gottes geworden ist. Zu einem Urgrund, der bleibt und nicht weggegangen ist. Es gibt ja diese Schlüsselszene, den mit den Jesuiten, den konnte man ja nicht drohen mit dem Leben hier, wir foltern euch oder so, das haben, hätten die alles hingenommen. Die haben sie immer dann bekommen und es wurde immer dann grausam, wenn sie gesagt haben,
wir foltern die anderen.
Mhm. Ja, so, wir haben hier mal ein paar von deinen Gemeindebauern aufgehängt. Du musst nur auf das Bildnis von deinem Jesus treten hier oder auf das Kreuz und dann so. Und dieses Kreuz spricht ja, oder dieses Bild spricht ja an einer Stelle zu ihm und sagt, du kannst das tun, ich verstehe das. Und danach ist Schweigen. Da ist dann die Frage, ja, er macht das ja für andere, eigentlich, wie wir heute vielleicht vermuten würden, im christlichsten Sinne. Ich vermute, als alter Anhänger der Apokatastasis, Gott schmeißt keinen in die Hölle, der mit so einer rituellen Tat ein Menschenleben retten wollte. Das mag man im Laufe der Zeit anders oder in der Geschichte anders gesehen haben, aber das ist ja auch ein Film der Gegenwart und auch eine Erzählung der Gegenwart. Zum einen, und am Ende wird ja angedeutet, selbst als er auf die japanische Weise beigesetzt wird, befindet sich in seiner Hand dieses kleine Kreuz, das er irgendwie über die Zeit gerettet hat.
Man muss dazu sagen, das hat ihm seine Frau in die Hand
gelegt. Das hat ihm sogar seine Frau in die Hand
gelegt. Der Pater Rodriguez tut alles dafür, muss ja auch den Rest seines Lebens damit verdingen, bei den eingeführten Waren, die das Land erreichen, christliche Symbole auszumachen. Richtig. Und trotzdem hat es irgendwie dieses kleine Kruzifix geschafft. Ja. Und selbst seine Frau, seine japanische Frau, die er dann hat, mit der
über die wir gar nicht viel erfahren haben, wo wir dachten,
gar nicht, ist einfach nur noch. Er führt dann einfach ein ganz friedliches und ein ganz normales Leben, würde man sagen.
Ja.
Und man kann nur mutmaßen, dass es trotzdem, dass er mit sich in sich innere Kämpfe ausgefochten hat und es seine christliche Vergangenheit, seine jesuitische Vergangenheit, ihn, davon muss man ausgehen, ihn dann nicht in irgendeiner Form dann doch nicht losgelassen hat, dass immerhin seine Frau noch, die jetzt mit dem japanischen Christentum nichts am Hut hatte in dem Film, dass zumindest aber das Bedürfnis hat, ihrem verstorbenen Ehemann beim Begräbnis in diesem Weidenkorb das Kruzifix in die Hand zu legen.
Es muss einen Austausch gegeben haben. Sie müssen irgendwie ein gegenseitiges Verständnis davon entwickelt haben, sonst wäre das ja nicht dahin gekommen.
Im Zweifel vielleicht sogar ein schweigendes
Verständnis. Und ich finde, das ist eines der stärksten Zeichen für das, was ich meinte, dass Christentum in diesem Fall als Katholizismus nicht nur Kultur ist. Denn alles, was seine Kultur war, haben sie ihn abgenommen und eine neue Kultur darüber gesetzt. Er hat japanische Kleidung getragen, er hat japanisch gesprochen, er musste eine japanische Frau heiraten. Ja, auch ein radikaler Einspruch gegen seine Identität als zölibatärer Ordensmann. Nein, das ist vorbei. Dieser Teil deiner Kulturidentität ist jetzt vorbei. Du heiratest jetzt eine japanische Frau. Und es blieb aber trotzdem der Kern, der eben nicht einfach Kultur ist und deshalb nicht einfach ausgezogen wird. Dieses schweigende Verständnis zwischen Mann und Frau ist gleichsam auch das schweigende Verständnis zwischen dem dann nicht mehr mit ihm in Dialog tretenden Gott, der aber trotzdem nicht weggegangen ist. Aber harter Tobak, der Film.
Und wir haben ihn jetzt ja auch in diese Reihe gestellt, weil er so heraussticht oder eben, wie gesagt, diese andere Perspektive hat oder du hast gesagt, so zwischen den Welten entstanden ist. Japanischer Autor, italo-amerikanischer Regisseur, der mit seiner Perspektive auf die Geschichte blickt. Aber er sticht trotzdem im Vergleich zu den beiden anderen, die wir vorher besprochen haben, 7 Jahre in Tibet und Der letzte Samurai, sticht er heraus, weil wir hier auch eben nicht mehr diesen verklärten Blick haben auf Kultur und auf Religion. Und wenn man sich öffnet, dann nicht dem Altmodischen, sondern dem Ursprünglichen gegenüber öffnet, dann kann das meine Verwundungen und meine innere Leere heilen, sondern wir kriegen hier eine Geschichte erzählt von einer radikalen Ablehnung.
Ja.
Und was passiert, was macht das mit Menschen mit radikaler Ablehnung? Also auch ein Plädoyer für Religionsfreiheit. Auch deshalb ein wichtiger Film. Interessanterweise in der Diskussion um den Film, auch im Feuilleton, wurde das gar nicht so rezipiert. sondern man hat eher darauf geschaut, warum macht Scorsese so einen katholischen Film? Das ist ja kaum auszuhalten. Und es, ich gebe das auch zu, der Film ist auch schwer auszuhalten,
ja,
weil er aber auch eben so eine Radikalität zeigt. Unabhängig von diesen brutalen Folterfilmen ist es einfach ein unangenehmer Film. Und vielleicht auch nochmal eine Erinnerung da einfach daran, dass Nachfolge Christi auch nicht angenehm ist. Und ich habe es selber erlebt auch. Ich habe den Film auch das eine oder andere Mal selber in meinem beruflichen Kontext, beim Bildungswerk, in der Bildungsarbeit eingesetzt und habe das ein oder andere Mal schlimm um die Ohren bekommen.
Tja,
was das denn für ein furchtbarer und dass man doch diesen furchtbaren Film nicht zeigen darf. Ja, also deshalb interessanterweise der Blick, der versöhnliche Blick, zwar mit einem Augenzwinkern, aber mit letztlich auch viel Verständnis und viel Respekt gegenüber dem Exotischen, dem Fremden, das, was wir in The Last Samurai gesehen haben, das, was wir in 7 Jahren Tibet gesehen haben. Hier die vollkommene Ablehnung davon, vollkommene Ablehnung, auch nur den Hauch von Verständnis, geschweige denn Toleranz oder vielleicht sogar Respekt aufzubringen, ja, dass das zu auch einer radikalen Ablehnung dieses Filmes beim Publikum führt.
Möglicherweise.
Ich möchte sowas nicht sehen.
Es wird ja auch ein Spiegel vorgehalten.
Mhm.
Denn das, was dort in dieser Darstellung eines historischen Japans passiert, passiert ja auch aus Staatsräson. Und das ist etwas, was wir aus der westlichen europäischen Geschichte ebenfalls kennen. Radikale Ablehnung des Anderssein aus Staatsräson, das Absäbeln von aller Heterogenität. Das ist hier durch die Jahrhunderte immer wieder in unterschiedlicher Form passiert. Nur sind wir die, die ja übrig geblieben sind.
Mhm.
Ja? Und jetzt sozusagen vorgehalten bekommen, das geht auch andersrum. Und erzählt dann diese Geschichte des Totalitarismus ein Stück weit ja weiter, indem man sagt, das passt dann einfach gar nicht zu der Kultur vielleicht. Nee, eben, das ja, kann es nicht sein.
Vielleicht haben Sie ja recht, das passt wirklich nicht.
Tja,
und
dann frag mal den Autor, den japanischen Katholiken, der das auch so sieht.
Ja. Also die Portugiesen hätten gar nicht dahin gehen dürfen, to begin with. Das war die Kritik, die da geäußert wurde. Ja? So, Klammer auf, ich kann das durchaus verstehen, dass die Japaner so reagieren. Denn, zweite Klammer auf, wenn sie das nicht getan hätten, wäre es ihnen so ergangen, wie den indigenen Völkern in Amerika.
Aber Silence sagt nun, schaut doch auch auf eure Kultur und das, was ihr als den Kern von dem, was ihr als Identität aufgebaut habt, ist das denn etwas, wenn euch diese Kultur genommen wird? Hat das noch seine Aussagekraft und kann das dann noch tragen? Das ist ja was, also eine genaue Kehrtwende zu dieser Kulturromantik des Exotischen. Da wird ja nichts romantisiert in Silence. In Silence ist es aber so, wenn dir genommen wird, was dir zutiefst eigen ist, was bleibt da noch übrig von dir? Kann man da was anderes einfach drüber stülpen? Und insofern ist er dann katholisch im Sinne des Wortes, gibt es etwas Allumfassendes, was durch alle Kulturen durchtragen könnte, eine Botschaft, die größer ist als Grenzen, Epochen, Kulturräume. Es bleibt unbeantwortet.
Eine Botschaft, die, um das jetzt nochmal aufzugreifen, so tiefgreifend ist, dass sie vielleicht sogar in einer Ehe, ohne dass man darüber, ne, wir dürfen davon ausgehen, dass Pater Rodriguez mit seiner japanischen Ehefrau nie darüber gesprochen hat, weil er das nicht, weil es ihm verboten war. Was man auch sieht als der Dolmetscher, der diese ambivalente Figur in dem Film Silence, dieser Dolmetscher, der immer wieder neu kommt und immer wieder umkehren will, aber dann wieder die beiden verrät und wieder um Vergebung bittet. Also eigentlich noch, über die Figur haben wir jetzt noch eigentlich gar nicht gesprochen.
Das stimmt.
Ja, also die immer wiederkehrende Rückkehr, er muss zuletzt eine Ablehnung, eine Zurückweisung erfahren, weil er noch einmal die Beichte abgenommen haben möchte.
Ja.
Und er sagt, nein, ich weiß nicht, wovon du redest. Ja? Weil er auch vielleicht davon ausgeht, dass er
möglich.
Immer so ein Verräter ist. Und wie gesagt, auch das bleibt offen. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass Pater Rodriguez auch mit seiner Ehefrau in all den langen Jahren dieser Ehe nie über Christentum, über seine Vergangenheit gesprochen hat. Weil es für die Geschichte wichtiger ist,
die
wir jetzt hier erzählen. Ja? Also die Botschaft des Christentums, die so grundlegend ist und so umfassend ist, dass selbst im schweigenden Verständnis von Eheleuten der andere vielleicht sogar ein Bewusstsein dafür entwickeln kann, was denjenigen trägt. Und so ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass man ihm am Ende, ne, wir haben jetzt schon, kommen wieder darauf zurück, am Ende das Kruzifix beim Begräbnis mit in die Hand legt.
Eigentlich zutiefst popcorn-pilgerisch.
Machen wir jetzt hier einen Strich drunter und weisen nochmal darauf hin, wenn ihr den Film gesehen habt, schreibt uns, ob ihr das auch so seht, was wir hier erzählt haben, oder wie ihr den Film fandet, ob ihr den auch so unerträglich oder schwer erträglich oder fandet. Oder wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dann schreibt uns, dass ihr jetzt Lust bekommen habt, diesen Film zu schauen. Weil, also wie gesagt, man muss sich da durchbeißen, aber es lohnt sich, es ist eine lohnenswerte Geschichte.
Einer der schwersten Filme, die man unbedingt gesehen haben sollte.
Aber wie dem auch sei, wie ihr auch immer dazu steht, schreibt uns das. Ihr könnt uns schreiben auf Instagram, ihr könnt uns schreiben auf Twitter, auf Facebook, auf unserer Homepage www.popcornpilger.de. Da ist auch nochmal alles zusammengefasst, wo ihr uns finden könnt. Und das Allerwichtigste, empfiehlt uns weiter und gibt uns kleine Sternchen bei dem Podcast-Portal eures Vertrauens, was auch immer dieses sei. In dem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Die Popcorn-Pilger sind eine Produktion von Uwe Reck-C-Stein und Fabian Apel. Verantwortlich für den Inhalt sind Uwe Reck-C-Stein und Fabian Apel. Schnitt und Produktion Fabian Apel. Alles Weitere auf www.popcornpilger.de.